Dominik Metzler vom Merz Verlag erzählt uns allen, die Spiel Digital sei das Beste gewesen seit der Erfindung von Nutella mit Keksstäbchen. Ob wir das auch so sehen, erfahrt ihr in der aktuellen Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast.
DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 67. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute wieder mit Sebi, der alle Klausuren geschrieben hat, die er hat schreiben müssen, glaube ich.
Ja,
hoffe ich.
Alle Menschen gerettet. Dieses Semester bin ich durch.
Ja. Und alle Senioren gerettet, die zu retten waren.
Alle Senioren gerettet, ja.
Okay.
Altenheim evakuiert, keiner verstrahlter als vorher, alles gut.
Okay, na gut. Wir wollten uns heute ja mal so ein bisschen mit dem Recall der Spiel Digital und Spiel Lokal beschäftigen, aber wie immer fangen wir mit den Medien an. Und da habe ich geguckt, die zweite Staffel von The Alienist, die Einkreisung, mit Daniel Brühl wieder als Dr. Laszlo Kreizler, mit Dakota Fanning wieder als Sarah Howard und mit Luke Evans wieder als John Moore. Das Ganze spielt wieder im New York der 1890er Jahre. Und Laszlo Kreizler ist wieder ein Psychologe, quasi so eine Art Kriminalpsychologe. Die Sarah Howard hat sich im Gegensatz zur ersten Staffel mittlerweile selbstständig gemacht mit einer Art Detektivbüro und John Moore ist nach wie vor Journalist. Das Ganze spielt so mehr oder weniger am Vorabend des amerikanisch-spanischen Krieges, den irgendwie keiner kennt, aber den es halt mal gab, wo dann die Spanier aus Kuba vertrieben worden sind und vor allem von den Philippinen durch zwei Seeschlachten. Ja, worum geht's? Ganz zu Anfang wird eine angebliche Kindsmörderin hingerichtet. Das Problem ist, dass das Kind einfach weg war. Also keiner hat die Leiche gefunden. Und die Mutter, also die nachher hingerichtet wurde, sagt auch immer, man hätte ihr Baby gestohlen und sie hätte es nicht umgebracht und so. Aber der Chef der Einrichtung, wo diese Frau entbunden hat, der sagt, ja doch, die hat das umgebracht. Und Dr. Kreizler wollte sie dann halt eigentlich retten, hat gesagt, der Typ hat überhaupt keine Ahnung. Und das Kind ist bestimmt einfach gestohlen worden. Was dann allerdings der ganzen Sache eine Wendung gab, allerdings zu einem Zeitpunkt, als es diese Frau dann nicht mehr rettete, die ist dann halt eben auf dem Elektrostuhl umgebracht worden. Das Baby des spanischen Generalkonsuls ist nämlich auch entführt worden. Und als dann Sarah Howard beauftragt wird, dieses Baby zu finden, findet man auch ein Baby, und zwar ein ermordetes Baby, was in einem Kaufhaus so ausgestellt worden ist, anstelle einer Puppe. Und man fürchtet jetzt, dass man es mit einem Serienkiller zu tun hat. Und ja, die Ermittlungen fokussieren sich dann irgendwann auch auf dieses Entbindungshaus, wo eben auch die erste Mutter, wo das Kind dann eben entführt, beziehungsweise das stellte sich dann heraus, das war dann halt das ermordete Kind, wo die entbunden hatte. Und ja, kommen auch wieder die beiden Brüder Isaacson drin vor, die ja quasi so die Forensiker dieses Teams sind. Was soll ich sagen? Die erste Staffel fand ich super. Also fand ich richtig gut. Was ich hier richtig gut finde, ist auch wieder die Atmosphäre. Die ist sehr düster, halt so Gaslight, 19. Jahrhundert mäßig. Auf der einen Seite so die, ja, ich sag mal, die verrufenen Gegenden und auf der anderen Seite so der Glanz der High Society, denn John Moore will heiraten und zwar die Patentochter von dem Medienmogul Hearst, der ja auch relativ bekannt ist, also der Gründer der New York Times. Ja, das ist wirklich klasse gemacht. Die Story, ich finde sie schwach.
Ja, das kann ich auch sagen. Wir haben im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen, dass sowohl Dirk als auch ich unabhängig voneinander dieses, ja, Meisterwerk möchte ich es nicht nennen, ne? Diesen Erguss gesehen haben und dass wir da halt uns doch relativ einig waren. Cool ist anders.
Ja, also das Problem, was ich sehe, erstens, dieses The Alienist, also der Psychologe ist ja eigentlich der Titelgebende. Ja. Der kommt hier kaum vor.
Ja, ja, das stimmt.
Du hast in den ersten 4 Folgen, weißt du, wer die Mörderin war? Ist ein kleiner Twist, yo, aber konnte man möglicherweise auch aufkommen, auch ja. Wenn jetzt 2 andere oder 3 andere Verdächtiger waren. Und ab da geht es dann nur darum, die zu schnappen. Und ab da ist dann auch Laszlo Kreizler vollkommen außen vor, weil, ja, Leute schnappen ist nicht so sein Ding. Ja. Da ist dann eigentlich auch nur noch Sarah Howard.
Es fand in der Tat eine Verschiebung der Hauptprotagonisten statt. Das kann ich bestätigen, ja.
Ja, und das Problem ist ganz einfach, dass dieses Sarah jagt die Kindsmörderin, dass das irgendwie nicht viel hergab. Und sie wird halt auch noch von John Moore die ganze Zeit irgendwie angeschmachtet, der auch nur noch dackeläugig durch die Gegend läuft. Und es hat einfach so viel an irgendwelchen Plothooks, die einfach nur liegen gelassen werden. Zum Beispiel diese Sache mit dem amerikanisch-spanischen Krieg.
Ja.
Also die Familie des Generalkonsuls ist halt bei vielen Leuten, weil eben diese Spannungen zwischen Amerika und Spanien entstehen, nicht gut angesehen. Und da war dann eben auch die Begründung, warum sie eben Sarah als Privatdetektivin beauftragen, das Baby zu suchen und nicht selber suchen. Das ist dann so, ja, wenn wir die Polizei beauftragen würden, die werden sich im Moment sicherlich nicht um irgendwelche offiziellen spanischen Gesandten kümmern, weil die können die im Moment nicht leiden. Und im Laufe der Staffel versandet das komplett. Also auch, dass zum Beispiel Hearst auch tatsächlich diesen Krieg mehr oder weniger herbeigeschrieben hat. Und ja, dass dann wirklich nur noch diese Versenkung der Maine im Hafen von Havanna, wie wir heute wissen, wahrscheinlich aufgrund eines Unfalls. Aber damals wurde halt eben gesagt, oh, die wäre mit irgendwelchen Minen gesprengt worden. War dann quasi der Kriegsgrund für die USA. Aber letzten Endes gab es eben auch USA-Interessen auf Kuba und eben vor allem in Südostasien und da eben auf den Philippinen. Aber das spielt dann irgendwann überhaupt gar keine Rolle mehr. Dann diese Sache, was treibt der Chef von dieser Geburtsklinik da? Werden da möglicherweise Müttern die Kinder weggenommen? Das kommt dann auch einmal noch vor, wo man sagt, ah ja, da wird dann, wenn irgendwelche Männer der oberen Gesellschaft irgendwelche, ja, ich sag mal, nicht standesgemäßen Frauen geschwängert haben, dann kommen die dahin und dann wird entbunden und dann sagt man den Frauen, oh ja, Kind ist leider gestorben. Aber in Wirklichkeit kommen die Kinder dann irgendwo anders hin. Das wird auch liegen gelassen. Also, oder man mutmaßt ja, vielleicht macht er irgendwelche Experimente mit den Kindern, weil da ist auch irgendwie so eine Abteilung, die heißt dann irgendwie, weiß ich nicht, experimentelle Kindermedizin oder irgendwie sowas. Da denkt man sich, Kanon!
Ja, ne? Das ist halt tatsächlich.
Wenn das der Xavier gesehen hätte, der hätte doch wieder geweint. Ne? Aber auch das wird einfach irgendwie, ist dann Red Herring, ne? Wird aufgebracht, bleibt liegen. Zum Schluss geht es einfach nur darum, ja, die Tante ist halt wahnsinnig und man muss sie halt finden und ihr Freund ist halt auch irgendwie nicht wahnsinnig, aber auch kein netter Zeitgenosse. Und die Kritiken vorher war dann immer, ah, ja, jetzt spielt Sarah als Frau ja die Hauptrolle und deswegen muss man das unbedingt sehen. Nein, muss man nicht. Ne? Also Frau als Hauptprotagonistin reicht nicht aus, um eine Serie gut zu machen. Genauso wenig, wie es ausreicht, Mann als Hauptprotagonist. Das muss auch in irgendeiner Weise gefüttert werden und die Detektivgeschichte ist halt einfach super schwach. Ja, das Also,
stimmt.
ich war wirklich enttäuscht. Also, ich fand es
Ja, ich
echt
auch.
nicht gut. Also, wie gesagt, vom Eye Candy, was du kriegst, also von der reinen Inszenierung und von den Bildern, ist das schon recht stark. Also, fand ich. Aber ich bin halt eben auch ein Gaslight und Steampunk und was weiß ich nicht, Fan. Also, ne, Ende 19. Jahrhundert finde ich schon ziemlich geil. Aber die Story, nö, brauche ich nicht. Also von daher, ich fand es nicht gut. Muss man nicht gucken. Erste Staffel, ja, die sollte man gucken, die war wirklich gut. Aber die zweite muss man echt nicht gucken.
Ja, hat deutlich nachgelassen, sehe ich leider auch so.
Ja. Ja, apropos Staffeln und Serien. Dominik.
Ja, ich habe was ganz anderes geguckt.
Was?
Ich habe, also
Ja,
ja,
30
Alien
Jahre
Mist habe ich jetzt
später.
nicht gesehen. Ja, aber ich habe Babylon Berlin mir angeschaut, nachdem jetzt ja die dritte Staffel rausgekommen ist und ich sowieso da immer mal reinschauen wollte. Also die dritte Staffel ist jetzt bei ARD rausgekommen. Sie ist ja schon Anfang des Jahres bei Sky. Ist ja eine Koproduktion zwischen Sky und der ARD. Und ja, da ist eine der, oder ist es, glaube ich, die sogar teuerste Serie, die in Deutschland produziert jemals wurde.
Bin ich nicht sicher. Ah, doch, ist
Aber
wahrscheinlich
so
teurer
kam zumindest,
gewesen
also
als
es hat,
Dark.
ja, es hat auf jeden Fall irgendwie um knapp 40 Millionen gekostet, die ersten beiden Staffeln zusammen. Weil die haben die auch zusammengedreht und da komme ich gleich auch nochmal drauf, weswegen das irgendwie wichtig ist. Aber ja, da spielen halt Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Peter Kurt, Matthias Brandt und Leonie Besch spielen da im Grunde genommen so die Hauptrollen. Volker Bruch spielt den Hauptcharakter im Grunde genommen, Gereon Rath, der als Kriminalkommissar von Köln aus nach Berlin zieht, um dort bei der Sitte ein, ja, also da scheint irgendwas in Köln mit Adenauer problematisch zu sein und da muss er dann irgendwie ermitteln. Also, dass da irgendwelche Filme gemacht wurden von ranghohen Leuten, die bei sexuellen quasi Tätigkeiten gefilmt wurden. Und das möchte man natürlich nicht, dass das irgendwie in die Welt kommt. Deswegen kommt er nach Berlin. Ja, er trifft dann da eben auf Charlotte Ritter, die in ziemlich ärmlichen Verhältnissen eigentlich lebt, aber gleichzeitig immer das Nachtleben genießt und da sich auch ein bisschen als Prostituierte ein bisschen Geld zu verdient. Tagsüber verdient sie sich bei als Stenotypistin, also quasi als Schreiberin bei der Polizei, versucht sie da immer was und dadurch kommt sie dann halt mit Gereon Rath auch in Kontakt. Und ja, der Gereon Rath hat noch zusätzlich, der war halt auch im Ersten Weltkrieg dabei und leidet unter posttraumatischen Belastungsstörungen und Kriegszittern. Und ja, das wird dann teilweise zum Problem, weil der Kommissar, mit dem er da zusammenarbeitet, der Bruno Wolter, der Oberkommissar der Sitte ist, der macht sich halt so lustig über so Leute, die halt im quasi aus dem
Kriegsversehrt sind.
kriegsversehrt sind. Das wären alles Schwächlinge so in die Richtung. Und ja, wie sich dann herausstellt, gehört er auch noch dann hinterher der Schwarzen Reichswehr an, so eine Verschwörungsgruppe, die eben die Demokratie eigentlich mehr oder weniger abschaffen wollen. Generell hat diese Serie sehr, sehr viele Handlungsstränge. Also es geht dann da um Trotzisten, die in Berlin was planen, um gegen die Stalinisten in Russland vorzugehen. Dann um illegalen Waffenhandel, dann um den 1. Mai, wo sich sehr viele Linksradikale quasi auf die Straße begeben und wieder die Polizei sehr brutal gegengeht und dabei auch Unschuldige, also einfach nur Leute, die eine rote Fahne vom Balkon fallen lassen, dann abschießt. Und ja, das sind ganz, ganz viele Themen, die da drin sind, vorkommen. Und also eigentlich ist die Staffel, also die Serie ist halt gut produziert. Sie hat auch sehr coole Bilder. Diese 20er-Jahre-Feeling kommt auch gut rüber. Was jetzt bei der ersten Staffel, also eigentlich hätte die erste und zweite Staffel, glaube ich, eine Staffel sein müssen. Weil da wird jetzt so ein kleiner Handlungsstrang, wird so ein bisschen abgeschlossen. Aber das sind so 50 Millionen offene Fragen dann, wo ich so dachte, ich habe mir jetzt nicht gerade das Gefühl, ich habe jetzt das Ende einer Staffel gesehen, sondern einfach nur vielleicht so eine Kleinigkeit, die jetzt da, also so ein Mittelstaffelfinale. Ja. Also prinzipiell kann man ganz gut gucken, es ist recht spannend. Manche Sachen sind recht vorhersehbar, was da passieren wird. Und ja, gerade einer dieser Trotzisten, der hat auch ist wahrscheinlich eine Katze gewesen vorher, weil der hat ungefähr 9 Leben. Der hätte schon 3-mal tot sein müssen. Aber überlebt es immer und ja, versucht eben seinen Komplott gegen die Stalinisten weiter durchzusetzen.
Gibt bestimmt einen Spin-off.
Ja, weiß nicht. Ja, gab ja eben, wie gesagt, die dritte Staffel jetzt. Ich habe jetzt erstmal nur die ersten 8 Folgen geguckt und ich denke mal, ich werde es auch weiter gucken. Also die zweite Staffel werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen und dann mal gucken, ob es mich dann weiter interessiert oder nicht, weil bis jetzt habe ich so das Gefühl, ich bin jetzt irgendwo so mitten in einer Staffel drin und nicht, dass ich jetzt irgendwie am Ende einer Staffel drin wäre, also eine Staffel zu Ende geguckt hätte.
Ist das Ganze denn jetzt auch so, sagen wir mal, tatsächlich auf die... Ja, nimmt es wirklich sehr stark Bezug auf die Vorkommnisse auch in der Weimarer Republik?
Ja, also es kommen eben sehr viele Sachen eben vor, ne? Eben diese Ausschreitungen der Linksradikalen zum 1. Mai, das kommen dieser Kampf, der ja immer noch in Sowjetrussland dann stattfindet und dann quasi so ein Nebenschauplatz ist, vor. Es kommen eben dieser Reichtum und dieser Protz vor, der in Berlin gegeben ist, aber auch gleichzeitig die Armut, die viele dann haben. Also es werden schon sehr viele verschiedene Themen mit angesprochen. Man könnte jetzt ein bisschen kritisieren, dass sie halt dann nicht ausreichend jeweils so durchleuchtet werden, weil es halt zu viele sind. Wir sind jetzt auch, wie gesagt, es hat am 1. Mai 1929 spielt, also um den 1. Mai herum, also kurz davor startet es und geht dann ein bisschen noch darüber hinaus. Also noch vor dem Finanzcrash im Oktober.
Am Freitag, dem 13.
Ja, Donnerstag, den. Ja. Der schwarze Donnerstag ist es auf jeden Fall. Ich glaube, freitags war es dann in Deutschland.
Ja, das dann die ganze Nacht. Aber ich weiß nicht, in welchem Oktober, kann durchaus sein. Aber kommen denn auch noch irgendwie, sagen wir mal so, irgendwie, was weiß ich, Rosa Luxemburg, das müsste ja auch um diese Zeit gewesen sein.
Nee, oder? Rosa Luxemburg war ja Anfang der 20er.
Ah, okay.
Oder einer der Regierungsrat ist und Chef im Politischen. Der ist halt Jude und versucht halt diesen Komplott halt ein bisschen aufzudecken, der da sich andeutet. Aber wie gesagt, dieser Komplott der Rechten spielt bisher eine sehr untergeordnete Rolle. Der kommt zwar immer mal wieder vor, aber wird noch nicht ganz so ausführlich behandelt. Und da gehe ich mal davon aus, dass die zweite Staffel da dann hoffentlich mehr bieten wird, wo man das dann ein bisschen weiterentwickelt wird.
Okay, ja.
Aber also vor 1929 waren die Nazis oder quasi auch generell die, okay, wobei die Rechten, so quasi Kaiserlandsleute, gab es ja sowieso schon länger, aber die Nazis auf jeden Fall ja erst, sind ja erst danach richtig groß geworden. Es gab zwar ja mal den Hitlerputsch 1923, aber danach sind die eigentlich wieder.
War das sowieso nicht in Berlin, sondern in München.
In München, genau, und aber danach sind die auch ja erstmal wieder als Splitterpartei in der Unbedeutung verschwunden. Mit wenigen Prozenten.
Na gut. Okay. Dominik und ich, wir haben die großen Historienserien geguckt, aber Sebi auch.
Ja, auch ich habe mich in die Serientiefen abgetaucht und war bei den Barbaren. Die Barbaren ist ja auch eine neue deutsch-französische Koproduktion unter der Führung von Netflix. Und was soll ich sagen? Bildreich, lateinreich, schauspielerisch sehr durchwachsen, möchte ich es mal nennen. Und es ist tatsächlich eine Filmempfehlung, beziehungsweise eine Serienempfehlung. Aber, muss ich direkt sagen, erwartet nicht zu viel. Es ist schön, um es mal so nebenbei zu gucken. Es ist aber aufgrund der lateinischen Sprache, die dort tatsächlich live gesprochen wird. Und ich dachte mir so, boah ey, die 2,5 Jahre Lateinunterricht in der Oberstufe.
Haben da nicht ausgereicht.
Haben nicht wirklich viel dazu beigetragen, was hier gerade abgeht.
Ey, mit was einem ungebildeten Pack mache ich hier Podcast.
Ja, merkst du was, ne? Also ich muss aber gestehen, es hat mich
Dirk tatsächlich angefixt. Dirk kann auf jeden Fall die Serie dann wahrscheinlich ohne Untertitel
synchron mitsprechen. Ja, ich kann die im Original gucken, ja.
Ja, er kann wahrscheinlich direkt mitsprechen. Also das finde ich sehr spannend. Es ist tatsächlich auch als Originalsprache Deutsch und Latein gelistet. Und das ist das, was ich persönlich so schön an dieser Serie finde. Also die Darsteller sind überwiegend in deutscher Sprache unterwegs oder eben lateinisch. Ich kenne kaum einen, eigentlich gar keinen. Wenn ich mir so die Namen durchgucke, Jean Gousseau, Lorenz Rupp, David Schütter, Urs Rechen, Bernd Schütz, keine Ahnung. Was soll ich sagen? Ne? Also es ist schön, kann man sich angucken, ist wirklich nicht schlecht. persönlich habe sehr viel Wikipedia danach gelesen, um einfach zu gucken, verfluchte Axt, wer war das und wie und überhaupt. Es geht konkret inhaltlich um die Varusschlacht und die sollte ja jedem germanischstämmigen Deutschen im Blute sein, zumindest seit der 7. Klasse Geschichtsunterricht. Und da ging es ja inhaltlich darum, dass tatsächlich die Germanen jenseits des Rheins, die haben sich ja weit ausgebreitet von West nach Ost, zurückgeschlagen wurden. Und man sucht ja bis heute immer noch
die Römer.
Die Germanen haben die Römer zurückgeschlagen. Und so wurden die Expansionspläne des Römischen Reiches damals doch sehr abrupt gestoppt. Und die Hauptcharaktere werden tatsächlich sehr gut dargestellt. Also Thusnelda, die Seherin und Kriegerprinzessin. Es ist so eine bisschen Xena-Light-Variante, würde ich jetzt sagen. Ohne Kriegsschrei, mit mehr Blut und Geschmiere. Dann ganz klar Arminius, den Überläufer, beziehungsweise den Truppführer in dem Fall. Volkwin, den besten Freund und natürlich Varus. Varus, der seine, ja, Truppen quasi.
Varus, gib mir meine Legion wieder.
Varus, rette Legiones.
Ja, genau. Bring sie zurück. Also es ist sehr schön. Der römische Besetzer und Statthalter Varus ist halt auch einer der Hauptakteure. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, wie die Schlacht... Also ich wusste schon, wie die Schlacht ausgegangen ist, aber was mit den einzelnen Protagonisten geschah. Das ist da tatsächlich sehr gut umgesetzt. Ich will jetzt auch nicht spoilern. Wer es geschafft hat, zurück nach Rom oder nicht, oder übergelaufen ist oder nicht... Und wie die damals auch mit den Verwundeten umgegangen sind und mit den Gefangenen und hier und da. Also ich fand's gut. Ich habe mir das gerne angeschaut, habe mir die auch relativ schnell weggeguckt. In 6 Episoden ist das Ganze abgedreht, finde ich auch echt gut. Und ja, kann man sich angucken. Also kann man sich wirklich angucken. Die Rezeptionen sind jetzt auch sehr durchwachsen. Also ich sag mal so, habe ich vorhin auch schon den anderen Jungs erzählt. Bildlich ist es sehr schön. Es kann durchaus in Deutschland spielen, auch wenn es nicht in Deutschland gedreht wurde. Inhaltlich ist es relativ nah am historischen Handlungsstrang, natürlich medial ein bisschen aufgearbeitet, mit dem einen oder anderen Verrätercharakter und. Es knüpft so ein bisschen an die Vikings-Epoche an, diese Seriengenre. Was mir sehr aufgefallen ist und das Ganze auch so ein bisschen schmälert, ist tatsächlich die Umsetzung. Also von der Kamera und der Bildqualität her erinnert es einfach deutlich mehr an ein Theaterstück, das aufgeführt wird, als an eine richtige Fernseh- und Serienproduktion. Aber gerade das macht vielleicht auch den Charme aus, dass es eben nicht wie so eine Art Game of Thrones ist, das dann da ganz epochal kommt, wo dann jede Minute irgendwo ein Drache auftaucht. Ich fand's gut. Also ich bin mal gespannt, ob sie noch mehr machen aus dieser Reihe, weil klar, ne, Varusschlacht ist jetzt vorbei. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich bin gespannt.
Erstmal nicht so viel. Es sei denn, wo haben sie es denn verortet? Im Teutoburger Wald oder... Da, wo es hingehört, weil da ist ja auch das Hermannsdenkmal in Detmold.
Nee, also so klar ist das nicht hergegeben. Also sie haben sich da eher auf die historischen Fakten berufen, dass man eben genannt hat, welche germanischen Stämme dabei waren und auch auf die Grundproblematik, dass ja der Begriff Germane von den Römern geprägt wurde, dass die einfach alle so genannt haben, die da drüben sind. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Wenn es nicht so blutrünstig und sexuell aufgeladen wäre, dann hätte ich das tatsächlich mal verwendet für den Geschichtsunterricht. Das ist echt gut. Also schön hergeleitet und auch um diese Situation, dass die sich gar nicht kannten und dass die Römer die eigentlich alle doof fanden. Dass das aber genau der Punkt war, der dazu führte, dass sie sich teilweise, wenn auch nur vielleicht für diese eine Schlacht, doch zusammengerauft haben, auch eher aus der Notwendigkeit und nicht aus der Motivation heraus, sondern zum Motto, komm, lass mal zusammenrotten und den Römern ordentlich auf die Schnute hauen.
Ach, es gab Deutschland noch gar nicht da? Es gab noch nicht so ein eindeutiges Deutschland?
Nein, also das sowieso nicht. Aber es ging halt auch eher um die zerstrittenen Stämme. Dass es da nicht den einen Führer gab, der die alle geeint hat, das ist ja auch danach nicht passiert, sondern dass es wirklich tatsächlich so eine Art ist, wir hauen den jetzt einmal auf den Nuss und gucken, was passiert. Und siehe da, sie haben sich danach zurückgezogen.
Ja, aber es ist ja immer noch die große Frage, wo es denn war. Die Kalkrieser behaupten ja immer permanent bei ihnen, weil sie da irgendwie so eine olle römische Münze gefunden haben oder so ein paar.
Ein paar mehr Sachen.
Aber jeder weiß, es war natürlich Ostwestfalen, weil...
Also das Hermannsdenkmal, das war ja auch, wurde ja auch direkt nach der Schlacht da gebaut. Ne?
Ja, genau.
Quasi
ja.
War ja der fünf Jahre danach haben sie ja schon das Hermannsdenkmal und der Name Hermann war ja auch passt ja auch super wie die Faust aufs Auge.
Ja, ja, keine Frage. Nein, und auch, er sieht ja auch genauso aus wie dieses Denkmal, so mit diesem, ja, vor allem mit diesem Flügelhelm.
Ja, ja.
Mit dem Asterix-Helm.
Also alles auf jeden Fall, ja, das muss bei Detmold gewesen sein. Ja,
ja. Wobei, als du mir gesagt hattest, ich habe Die Barbaren geguckt, habe ich gesagt, hey, cool, den Film von 1987 mit den beiden Paul-Brüdern, der absoluter Trash ist, was, ja, ich glaube, man hat es ernst gemeint, aber es ist eigentlich wirklich nur so eine Sache, die man auf irgendwelchen alkoholgeschwängerten Partys früher geguckt hat. Da haben wir gesagt, komm, wir schmeißen mal Die Barbaren rein. Mit den beiden Paul-Brüdern, so Zwillinge, die ordentlich am Pumpen waren und entsprechend so kleine Obelixe. Und von daher, der war richtig gut. Aber ich fand aber auch Vikings immer relativ uninteressant. Das war so, ja.
Ja, es wurde irgendwann komisch. Also phasenweise habe ich auch recherchiert. Manche Sachen hätten sein können, aber irgendwann ist mir das zu sehr ins Esoterische abgedriftet.
Ja. Na gut. Okay. Ja, ich habe gespielt. Allerdings nur sehr kurz. Und zwar habe ich gespielt Assassin's Creed Schrei nach Freiheit. Das ist ein eigenständiges DLC zu Black Flag. Spielt im Wesentlichen, ja, in der Karibik möchte ich nicht sagen, das ist zu groß gegriffen. Es spielt im Wesentlichen in Port-au-Prince und dann eben entsprechend in, ja, die See rund um Haiti im Jahr 1735. Es geht um den ehemaligen Quartiermeister von dem Protagonisten von Black Flag, nämlich von Kenway. Das ist der schwarze Adewale und der hat mittlerweile ein eigenes Schiff und ist schwer auf Sklavenbefreiung. Ja, es ist also ein Spiel, es ist nichts für Pfisterfreunde, weil man befreit die ganze Zeit Sklaven und beutet sie nicht aus.
Ach was.
Das ist also schon mal für die Leute thematisch nix. Es geht um die Maroons, die ich historisch auf Haiti im Jahre 1735 nicht wirklich korrekt verortet sehe. Also der Begriff Maroons ist tatsächlich eher für Schwarze in den USA gewesen und nicht auf Haiti. Es ist aber tatsächlich so, dass es in Haiti dann irgendwann tatsächlich eine Revolution der Schwarzen gegeben hat, die auch siegreich war. Und das war allerdings erst Ende des 18. Jahrhunderts. Und 1802 wurde dann tatsächlich auch der Staat Haiti gegründet und die Franzosen quasi endgültig vertrieben. Ja, ich finde es ganz cool. Ich mochte Black Flag. Also Black Flag ist sicherlich eines meiner Lieblings-Assassin's Creeds. Ich mag auch diese Seeschlachten super gerne.
Und also vor allem die Shanties wolltest du ja immer.
Die Shanties. Shanties gibt es nicht. Also es gibt in diesem DLC keine Shanties. Es gibt aber auch kaum irgendwas zu suchen. Ne? Du kannst also auch nicht
keine
hinter
Federn.
Keine Federn und keine Shanty-Blätter, hinter denen du herrennen kannst. Also in der Beziehung ist das Assassin's Creedige tatsächlich nicht wirklich besonders ausgeprägt. Es gibt auch tatsächlich nur eine Stadt, nämlich eben Port-au-Prince. Und da gibt es auch nur 4 Türme, auf die man draufklettern kann.
Ach, das ist ja langweilig.
Ja, es ist also sehr kurz. Also wirklich mit intensiven Spielen hat man die ganze Geschichte locker in 3-4 Stunden durch. Aber es war im Sonderangebot in irgendeinem Steam-Sale für, ich glaube, 2,50 und dafür kann man es machen. Also ich finde es ja auch sehr angenehm, weil ich glaube, Black Flag war das letzte, was noch wirklich gut auf meinem Rechner gelaufen ist. Ganz fürchterlich war Unity, also dieses, was in der Französischen Revolution war. Und irgendwie so mäßig war Syndicate, also das, was in England im 19. Jahrhundert spielte. Es ging, einigermaßen, also schon besser als Unity. Unity war ja auch komplett verbuggt.
Ja, war schlecht programmiert.
Aber es ist halt, wie gesagt, sehr klein. Aber es hat mich dazu gebracht, ich wollte jetzt eigentlich mal wieder Black Flag nochmal installieren und nochmal durchspielen, weil ich halt die Seeschlachten so gerne mag. Und überhaupt dieses ganze Schiffs ausbauen und mit neuen Kanonen und mit neuen Mörsern und irgendwie mehr Holz an der Wände, damit dein Schiff da nicht so schnell den Satz macht, das finde ich schon ganz cool. Und auch, dass er dann immer diese, also erstmal diese Seeschlacht, dass er erstmal das Schiff sturmreif schießt und dann rüber und immer super lästig, wenn er dann irgendwelche Schützen auf den Ausgucken, dann muss er erstmal wieder zum Ausguck hoch und wenn der dich dann gleich, wenn du gerade über die Brüstung von diesem Ausguck hüpst und er dich dann gleich runtertrittst und du dann aufs Deck fließt und direkt tot bist, das ist schon mal ein bisschen lästig, aber also ich finde das einfach ganz cool. Und wie gesagt, grundsätzlich die Geschichte, ich finde sie ja gut, aber ich mag halt auch Mombasa nicht. Und von daher ist für 2,50 Euro ist echt gutes Spiel. Hatte wirklich zwar nur 4 Stunden, aber die hatte ich gut Spaß.
Okay, also für die 15 Euro, die es normalerweise kostet, würdest du es jetzt nicht empfehlen?
Ja, also für 15 Euro kriegst du Black Flag und das ist halt eben, weiß ich nicht, 20 Mal so groß. Also das war ja auch wirklich nur ein DLC dazu. Ne? Also ja, quasi ein Kapitel, ne? Mehr, genau. Aber ne, wenn man das wirklich jetzt für günstig kriegt, auch für einen Fünfer würde ich sagen, ist immer noch ein gutes Spiel, dieses Schrei nach Freiheit. Aber ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass es zumindest so groß wäre wie dieses Assassin's Creed Liberty, wo du in New Orleans diese Assassinen spielst, was jetzt nicht ganz so groß war wie dieses amerikanische Revolutions Assassin's Creed, aber immerhin noch einiger, also weit größer als Schrei nach Freiheit. Aber das war es nicht. Aber wie gesagt, war trotzdem gut. Ja? Also ich sag mal, bis Black Flag finde ich sowieso, kann man, vielleicht bis auf das erste, das fand ich ein bisschen uninteressant, also dieses ursprüngliche Assassin's Creed.
Ja, ich fand es von dem Setting her zwar interessant, aber es war halt von der Spielmechanik noch nicht so ausgereift.
Mhm. Aber ab Assassin's Creed 2, also wo es da in Italien spielt,
ja, die Enzio-Trilogie,
alle ziemlich geil. Auch richtig gut, das, was in der Türkei spielt.
Ah, also das hat Istanbul. Mir nicht ganz so gefallen. Da haben wir einige Sachen. Super.
Ich fand Rogue gut, weil es auch wieder ordentlich Seeschlachten hatte. Ich glaube, die ersten Seeschlachten waren tatsächlich auch in dem amerikanischen, ne? In Assassin's Creed 3. In
Assassin's Creed 3, ja.
Wo du den Indianer spielst.
Ja.
Und wie gesagt, ich finde die alle wirklich gut. Ich fand auch Syndicate gut. Unity, wie gesagt, sollte man überspringen. Das Problem, was ich habe, ist eben, dass mir die neuen irgendwie mit Ägypten und
Griechenland und jetzt
Griechenland und Wikinger überhaupt nichts geben. Also das finde ich echt uninteressant.
Und dein Rechner, die wahrscheinlich auch sowieso nicht.
Das will ich. Ich hatte nochmal überlegt, ob ich vielleicht dieses mit Ägypten, das ist noch wirklich das, was mich noch so ein bisschen Origins, was mich noch so ein bisschen interessiert, ob ich das mal ausprobieren könnte, weil ich hatte es nämlich jetzt auch schon wieder irgendwie in einer Software-Pyramide oder Green Pepper oder irgendwie so gesehen. Da dachte ich mir, komm, vielleicht nimmst du die mal mit für einen 10er oder 15 Euro. Probier es mal aus und wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Na gut. Ja, aber von daher, von mir aus, Empfehlung, wie gesagt, es sei denn, ihr seid Pfister-Freunde, dann ist das nichts für euch. Du hast auch gespielt.
Ja, also Assassin's Creed Origins ist noch auch auf meiner Shortlist, aber ich hatte mich jetzt erst für Saints Row 4 entschieden, jetzt das mal durchzuspielen. Ich hatte ja den dritten Teil, glaube ich, vor Ewigkeiten mal vorgestellt gehabt. Saints Row, den ersten Teil, der kam ja nur für die Xbox raus, den haben wir nicht gespielt. Der zweite Teil, der war ja noch so halbwegs GTA-mäßig mit so ein paar schon verrückten Ideen drin, aber noch relativ so, ja, wir haben jetzt einfach so eine Gang und die Saints halt. Und die verfolgen wir und sind halt so ein bisschen rundum auch. Du hast eine freie Welt und hast massenhaft irgendwelche Nebenmissionen, die du machen kannst, Nebenaktivitäten. Dann kam Saints Row 3, das das Ganze dann eben ins quasi Lächerliche dann gezogen hat, weil das die erste Mission, da bist du schon Star, hast schon deine eigenen Werbekampagnen und bist dann irgendwie machst einen Banküberfall und versuchst dann den Tresor mit mehreren Helikoptern dann aus der Bank rauszureißen. Also quasi alles over the top mäßig. Hast ein Riesendildo, mit dem du die Leute verprügeln kannst. Und ja, Saints Row 4, was eher eigentlich Saints Row 3.5 ist, weil es hat eigentlich, also es hat, ich glaube, die gleiche Grafik-Engine, da wurde, glaube ich, auch nicht so viel gemacht. Ich habe jetzt Saints Row 3 schon eben lange nicht mehr gespielt. Habe jetzt nicht den direkten Vergleich, aber es scheint mir jetzt nicht so viel da verbessert worden zu sein. Und es ist jetzt einfach nochmal over the top. Also man hat jetzt einfach die Cheatcodes im Grunde genommen aktiviert, weil nach Saints Row 3 ist man dann Präsident geworden. Darf dann ganz am Anfang, läuft man dann durch das Weiße Haus und darf einmal kurz entscheiden, ob man jetzt der Präsident ist, der Krebs heilt oder der Präsident ist, der den Welthunger quasi beendet. Und danach aber wird man halt sofort von Aliens angegriffen und wird halt von den Aliens in eine Simulation reingepackt, im Grunde genommen sowas wie die Matrix. Und dort kann man dann ziemlich schnell Superkräfte entwickeln. Das heißt, man kann super schnell laufen, man kann super hoch springen, man kann Leute einfrieren, hinterher in Flammen aufgehen lassen. Später bekommt man dann Telekinese, womit man dann Leute und Dinge aufheben kann und durch die Gegend werfen kann. Und es ist einfach halt alles nochmal over the top. Es ist ein bisschen dunkel, weil man halt in dieser Simulation ist die ganze Zeit Nacht. Dann hat man immer Zwischenszenen, in denen man dann so außerhalb der Simulation rauskommt und dann auf so ein Raumschiff, weil man hat sich halt ein bisschen befreit, aber das Raumschiff ist auch sehr grau, also ist jetzt nicht besonders lebhaft die ganze Welt. Und was auch lebhaft angeht, Saints Row hat ja sowieso schon mal das Problem, dass es halt schon relativ altbacken ist, vor allem wenn man jetzt so bedenkt, man schaut in eine Richtung und auf einmal sind die Autos, die hinter einem waren, wieder weg. Also das passiert meiner Meinung nach da viel zu schnell. Deswegen, falls die irgendwann mal ein neues Saints Row rausbringen, bitte an der Engine und an den Sachen arbeiten, damit es halt realistischer wirkt. Aber man läuft eigentlich inzwischen gar nicht mehr durch die Welt, weil man halt dadurch, dass man die ganze Zeit diese Supergeschwindigkeit und dann hinterher diese Supersprünge mit Gleitfähigkeit hat, springt also man
fährt nicht durch diese Welt.
Genau.
Man läuft schon.
Ja, man läuft, aber halt alles mal so einmal drüber, fliegst einfach nur von Punkt A zu Punkt B, bekommst dann hinterher dann auch schnell Reisepunkte im Grunde genommen auf der Welt zusätzlich, mit denen du dann dich schneller oder quasi gezielter zu einem Ort oder zu einem anderen Ort bringen kannst. Nur ein Hinweis, ich hatte jetzt eben das als quasi Game of the Year Edition oder sowas, halt mit allen DLCs. Und dann gibt es halt einen DLC, der How the Saints Saved Christmas, also wie die Saints Row Gang Weihnachten gerettet hat, den sollte man nicht sofort spielen, wenn man das angezeigt bekommt, dass man diese Nebenmission machen kann. Weil man braucht dafür eine Fähigkeit, um den Endboss zu besiegen, den bösen Santa Claus, und die hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Man kann sich diese Fähigkeit geben lassen, indem man cheatet, aber das merkt sich halt das Spiel und dann das eher kleinere Problem sind, man kann dann keine Achievements mehr bekommen. Ich bin jetzt nicht so der Achievement-Jäger.
Oh Gott, keine Achievements mehr. Ja,
ich wollte gerade sagen, das ist doch schon so für Dirk dann absolute Hölle.
Mein Problem, aber es macht halt auch kein Autosave mehr. Und früher, wenn man früher ein Rollenspiel gespielt hat oder sowas, die dann sowieso auch mal häufig verbuggt waren und dann schnell irgendwie musste man immer aufpassen, alle zwei Minuten.
Quicksave.
Genau, Quicksave oder bevor es Quicksave gab, immer trotzdem speichern. Save early, save often. Bei den modernen Spielen braucht man das ja normalerweise nicht mehr, weil die halt doch recht nette Checkpoints immer haben, die sie dann Autos speichern. Und dann kann man halt nur mal so nochmal sicherheitshalber für sich speichern, aber damit man nochmal irgendwie zwischenzeitlich Speicherstände hat, aber meistens ist das eben gar nicht notwendig. Und ja, also ich musste dann den letzten Speicherstand nochmal rausholen, weil ich hatte jetzt keine Lust, 2 Stunden zu spielen und dann, also es sind schon 1, 2 so Clipping-Bugs mal aufgetreten, wo ich dann doch nochmal was neu laden musste und wenn ich dann auf einmal 2 Stunden zurückladen muss, weil ich die letzten 2 Stunden nicht gespeichert habe, hätte ich das doch sehr nervig gefunden.
Ja, okay. Na gut. Also ich habe Saints Row noch nie gespielt.
Ja, ist halt quasi, ist halt GTA auf Crack. Im Grunde genommen.
Ja. Wobei mir tatsächlich Saints Row 4 ganz gut gefallen geht, weil das, was mir im Wesentlichen bei GTA auf den Sack geht, ist diese Autofahrgeschichte. Also ja, wenn ich Auto fahren will, gehe ich raus, setze mich ins Auto und stürze mich in den Gevelsberger Verkehr, ja, der ja so ein bisschen ist wie GTA. Aber ja, ich finde, diese Steuerung ist aber bei mir einfach unglaublich schwammig und da habe ich ja nie so einen Bock. Aber was ich bei GTA immer ganz cool finde, sind die Autoradios. Vor allem bei Miami, wo du dann diese 80er-Jahre-Radios hast, die finde ich immer ganz cool.
Ja, bei Saints Row hast du auch immer ganz coole Radios. Also kannst, ich hole mir immer den entweder diesen Rock-Radiosender oder den klassischen Musik. Kannst du dann. Haben sie auch recht gute Auswahl.
Na gut. Ja, Sebi.
Ja, diesmal
war ich. Du hast feiertagsmäßig was geguckt.
Genau, in den Abgründen des Trash-TV bin ich getaucht und habe mich der Netflix-Empfehlung, ich weiß auch nicht, warum ich sowas immer empfohlen bekomme, Happy Halloween. Happy Halloween ist eine Adam Sandler-Produktion mit seinem altbekannten, ja, Twist-Buddy Kevin James, seinen anderen Kollegen Maya Rudolph, Ray Liotta und Julie Bowen zu sehen, und es ist eine sehr stupide, plumpe Komödie nach Sandler-Manier zum Thema Halloween. Das ist jetzt so der Twist seitens Dirk, dass man eben zu einem Feiertag spricht. Bei Hubby Halloween geht es darum, dass der Hubby DuBose, ein eher trotteliger, aber dafür natürlich sehr herzensguter Mensch, im Ort Salem, wo ja bekanntermaßen die ganzen Hexenverbrennungsprozesse und so weiter stattfanden, auf Bürgerpatrouille geht und sich selbst zum Halloween-Wächter ernannt hat und aufpasst, dass Halloween sicher ist. Das ist in gewisser Weise unterhaltsam, aber es ist wirklich hardcore stumpf. Also es ist wirklich hardcore stumpf. Es gibt ein paar sehr schöne Twists, die auch als Running Gag sind. Als Running Gag ist, dass Hubby ständig mit dem Fahrrad unterwegs ist. Er wirkt eher sehr dümmlich auf den Zuschauer, dass er eher so ein latent zurückgebliebener Idiot ist, der halt einfach immer das Beste machen möchte und von allen anderen wird er gemobbt. Und naja, eigentlich ist er der Held, aber das sehen die anderen ja alle nicht. Und als Gadget hat er immer seine Thermoskanne, mit der er einfach alles macht. Das Ding ist echt cool. Außer Getränke trinken kann das Teil noch irgendwie eine Raketenwerferfunktion, eine Schweizer Taschenmesserfunktion. Also es ist schon sehr unterhaltsam, muss ich gestehen. Und was halt auch noch so ein klassischer Running Gag ist, ist tatsächlich, immer wenn er mit dem Fahrrad durch Salem fährt, wird er mit Dingen beworfen. Von anderen Schülern, Mitschülern und sonstigem. Das sind zunächst Kleinigkeiten wie Müll, Eier und Klopapier, aber irgendwann fliegen dann auch Katzen, Sofas und sonstige Dinge durch die Gegend. Also es ist schon sehr, sehr in die Richtung Klamauk gezogen.
Ja, und gut, ist halt Adam Sandler. Ja,
ist halt ein Adam Sandler.
Vor allem, wenn ich mir wieder den Cast anschaue, ist halt der typische Adam Sandler Cast.
Definitiv. Also mit Kevin James als Polizeiofficer, dem dann erzählt, ja, Abi, und ich habe eine total tolle Idee. Du bist unser Special Force Member. Du berichtest nur mir Bericht, und zwar in Form von diesen Papierbögen, und drückt dir dann so einen ganzen Packen Papier, Blankopapier in die Hand, und du schreibst das alles auf, und damit man nicht sieht, dass du für mich arbeitest, wirfst du das einfach in die Mülltonne vorm Rathaus, wo ich es dann rausnehme. Und er so, oh ja, geile Sache, mache ich natürlich. Und da ist natürlich schon klar, dass er da von vorne bis hinten verarscht wird und das nicht mitbekommt. Und solche, ja, Momente sind da einfach sehr häufig drin. Wie gesagt, das ist ein klassischer Sandler-Film. Ich würde es einordnen in die Kategorie typischer Bügelfilm, man lässt es nebenbei laufen, es ist nicht schlimm, wenn du 5 Minuten verpasst hast, man kann sich's wunderbar herleiten. Ich hatte Spaß, ich habe gelacht, aber es ist einfach echt hardcore stumpf. Also stumpf ist Trumpf.
Ja, aber manchmal finde ich das auch ganz gut. Also ich habe tatsächlich vor, weiß ich jetzt nicht, gar nicht so, während des ersten Lockdowns habe ich mir dann auch nochmal hier dieses Don't Mess with
Sohan
angeguckt. Ja. Mit viel now smell.
Ja.
Und ja, es ist stumpf. Und ich sag mal, die Friseur-Story finde ich also auch ein bisschen, ja.
Ist schon lustig.
Aber also die Action und die Witze, die sind schon ganz gut. Also,
ja. Also Don't Mess with Sohan fand ich dagegen sehr gelungen. Also okay. Der hat deutlich mehr als der, den ich gestern gesehen habe.
Okay, aber ich habe auch tatsächlich gute Kritiken über Abi Halloween. Ja, also es gab viele, also es, die das irgendwie empfohlen haben.
Es ist auch so echt lustig. Also ich habe wirklich viel gelacht und stellenweise dachte ich mir, Alter, wie stumpf ist das denn? Es kann doch nicht noch schlimmer werden. Und dann findet er irgendwas, was noch schlimmer ist. Und die Dialoge sind teilweise auch sehr gut. Also wo sich dann liebevolle Wortgefechte sind. Und was ich daran eigentlich mag, ist, dass ganz klassisch nach Sentner-Manier so Running Gags auftauchen. Und dann hast du so eine grobe Erwartung. Und er spielt auch damit, wenn das nicht passiert. Also das kann er ja ganz gut. Und das fand ich wirklich schön.
Okay.
Ja.
Na gut. Okay, dann kommen wir mal zu unserem Thema. Spiel digital war. Und Sebi hat uns schon gesagt, die ist komplett an ihm vorbeigegangen.
Ich fand's furchtbar. Also ich bin auf diversen sozialen Kanälen gefolgt, hauptsächlich auf Instagram, weil da meine Schüler sehr aktiv sind. Und das Tolle ist, wenn du deinen Schülern folgst und deine Schüler dir folgen, dann siehst du auch, was die so machen. Das ist sehr unterhaltsam. Und dann wusste ich schon, wie die Woche wird. Aber worauf ich hinaus wollte, ist einfach, ich habe tatsächlich von Asmodee den Instagram-Channel abbestellt, weil da so viel Müll gepostet wurde die ganze Zeit. Ich fand es einfach nur noch nervig. Und diverse andere Tweets habe ich auch nicht mehr abonniert, weil du einfach so zugespammt wurdest mit irgendeinem Grützezeug, dass kein Mensch braucht mehr. Hashtag Spiel2020 online. Ich so, oh nee, lass mich damit in Ruhe. Ich habe mich im Vorfeld länger damit auseinandergesetzt, auch mit Dirk vom Tellurien des Brettspieleladens, wo wir immer sind, um die Frage zu klären, ob sie denn auch darauf vertreten sein möchten oder nicht. Und nachdem ich halt so ein paar Background-Infos bekommen habe, dachte ich mir so, nee, ich kann verstehen, dass das nicht für Kleinsthändler auch nur im Ansatz attraktiv oder gar lukrativ sein könnte. Und ja, wenn wir das also jetzt vergleichen mit einer klassischen Spiel, ist das einfach nur schlecht.
Ja, also man muss ja tatsächlich sagen, dass dieser reine Spiel-Digital-Geschichte, mal ganz abgesehen davon, dass sie am Donnerstag erst ja überhaupt gar nicht funktionierte.
Also ich habe zumindest morgens kam ich auf jeden Fall nicht da rein, als ich da, bevor ich dann irgendwie gegen 11 dann zum Dirk gefahren bin in Tellurien.
Fand ich also den Mehrwert auch nur sehr überschaubar. Erstmal, ich fand natürlich diese Aufteilung, fand ich schon, ne, also wenn da schon steht Kennerspiele und Expertenspiele, dann sage ich schon immer, ja komm, können wir vergessen. Also was ist ein Kennerspiel und was ist ein Expertenspiel?
Ja, ich meine, im Grunde genommen wurde es da doch zu 90% wurde sowieso auf die gleichen Seiten gebracht, weil jede Firma hat sowieso nur eine Seite gehabt, wo sie dann sowieso alle Spiele präsentiert hat. Das heißt, solange die Firma auch ein Kennerspiel, sowohl Kennerspiel als auch Expertenspiel hat, siehst du das sowieso beides. Oder manche haben dann wahrscheinlich auch sowieso gesagt, keine Ahnung, ich nehme das einfach als beides mit. Wobei, das kostet wahrscheinlich immer Geld. Ne? Du musst wahrscheinlich für jedes Feld, wo du drin bist, müssen wahrscheinlich mitbezahlen.
Das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. Also ich weiß, vor allem die Preise, die da aufgerufen worden sind, ich habe die Preisliste gesehen und wenn du da wirklich zum Beispiel bei Händler eine, sag ich mal, einigermaßen so einen kleinen Button haben wolltest, wo dann zumindest aber irgendwie mal dein Logo drin war, hast du da 2/3 von dem gezahlt, was du auf der Messe komplett für den Stand hattest. Also und das, ne, auf der Messe machst du einfach richtig Umsatz und hier mutmaßlicherweise eher nicht. Also von daher, das fand ich eine Sache, brauchtest du nicht. Und sag ich mal, ja, die Online-Präsenzen der einzelnen Verlage, die gab es halt auch vorher schon. Ne? Also da war ja nichts irgendwie besonders neu.
Ja, also, die haben halt das dann fand ich auch so schlimm. Einzelne. Also sie haben halt ja Videos nochmal, quasi, die haben halt quasi, im Grunde genommen ist das wie bei BGG, dass du dann so hier und das sind jetzt nochmal die Videos extra zu den Spielen, die wir rausgebracht haben und dann halt nochmal Links zu eventuellen, wenn du das online spielen konntest bei Tabletopia oder sowas, was ich halt nicht gemacht habe, weil ich war halt, morgens habe ich zwar immer mal ein bisschen geguckt, aber jetzt nicht so viel Zeit damit verbracht, bin dann halt zum Dirk gefahren und nachmittags, abends hatte ich halt andere Sachen zu tun.
Ja. Also ich meine, gut, dieses Tabletopia, ich brauche keinen, der mir ein Spiel erklärt. Ne? Also ich habe ja auch, bin ich auf einer normalen Messe, bin ich ja nie um Probe zu spielen. Also entweder irgendwas interessiert mich, dann hole ich es mir und dann haben die da, die meisten Spiele immer diese, man nennt das dieses, ist ganz, also ist ganz tricky, ne? Die haben da so Hefte, ne? Und da schreiben die die Regeln rein.
Nein!
So mit Buchstaben und so.
Skandal.
Und ich kann ja lesen, ne? Also nicht nur Latein, sondern auch lesen. Und da kann man da sich da die Regeln echt draufschaufeln. Das
ja,
geht.
Aber ich finde halt so ein Regeln einfach mal zu lesen, um zu gucken, wie das Spiel funktioniert, finde ich dann doch anstrengender, als mir mal kurz anzuschauen, wie eine Runde oder zwei irgendwo gespielt werden. Also das finde ich schon, also ich
ja, aber auch sagen. Das hast du mittlerweile für jedes Spiel irgendwo im Netz, ja. Auch ohne Spiel digital. Also hast du wirklich, das Spiel kommt raus und es gibt auch irgendwo ein Let's Play, wo du dir das angucken kannst.
Ja, zumindest für die größeren Spiele.
Ja. Ja, also von daher fand ich der Mehrwert, den diese Plattform hatte, fand ich wirklich sehr ja, eingeschränkt. Ich habe mir von Asmodee den Twitch-Kanal angeguckt.
Damit du Punkte bekommst.
Damit ich Meeple-Punkte kriege. Im Wesentlichen eben, weil ich, als ich Barcamp Horror gekauft habe, nur ein Promo dazu gekriegt habe. Ja. Nämlich diesen Finn Edwards. Und es gab noch ein anderes Promo. Und das kriege ich so für 35 Meeple-Punkte. Das Gute ist, wenn du dich bei Asmodee schon mal registrieren ließest, bei Twitch, da kriegst du schon 25 Meeple-Punkte. Und ja, dann kriegst du für gucken, also beziehungsweise für den Kanal laufen lassen, was nicht unbedingt das gleiche ist wie gucken, kriegt es dann schon irgendwie den Arsch voll Meeple-Punkte. Ich habe auch noch welche übrig. Ich habe dann irgendwie tatsächlich die Promos bestellt und dann noch bei, konntest du bei irgendeinem Gewinnspiel noch mitmachen und so. Aber du konntest einfach dann eben Kanal auf Start und dann konntest du dich ein Stündchen hinlegen und so. Dann gingst du wieder zum Rechner und gucktest, ach guck, 200 Meeple-Punkte. Das war super. Es war auch. Also ich habe mir dann tatsächlich schon mal irgendwie, was weiß ich, dieses zu dem neuen Munchkin-Spiel, das habe ich mir mal angeguckt. Ich hatte das vorher schon bei Tom Wessel gesehen. Ich fand es bei Tom Wessel besser, aber es war halt auch nicht so Watch It Played, sondern es war halt tatsächlich eine Rezension dazu gut. Eine Rezension vom eigenen Verlag würde auch eher vorhersehbare Ergebnisse zeitigen. Aber ja, es war halt irgendwie, das war jetzt auch nicht, es waren halt irgendwie Leute vom Verlag, ne? Nicht irgendwie, was weiß ich, wie damals bei Will Wheaton irgendwelche Prominenten aus Film, Fernsehen und vom Adventsing. Da war jetzt irgendwie jetzt auch von dem Witz, der da unter den Leuten untereinander hin und her flog, war das auch eher ging so. Es war bemüht, es war okay, man kann jetzt nicht sagen, es war richtig doof, aber war jetzt auch nichts Besonderes. Und wie gesagt, das sind alles Sachen, die gab es halt auch vorher, die gab es nachher. Das ist nichts Neues. Also von daher fand ich jetzt erstmal die Spiel digital nicht so.
Ja, was ich mir bei Asmodee ja auch noch angeguckt habe, war halt die Vorstellung von der neuen Descent-Version. Soll ja, wenn ich das jetzt richtig, ich habe es mir nochmal danach mal ein bisschen reingelesen, soll es ja keine dritte Edition sein, sondern irgendwie was ein bisschen eher eigenes. Das ist ja eine riesige Box mit 3D. Und auch für ein Nicht-Kickstarter-Spiel ziemlich teuer. Also irgendwie $175 oder sowas. Oder 180.
Ja, wird also so bei 150 Mark, Euro sicherlich rauskommen.
Mindestens. Also ich fürchte wahrscheinlich sogar mehr.
Aber dafür sieht es auch wirklich ganz gut aus.
Ja, ja.
Und, also ja, aber gut. You get what you pay for.
Ja.
Ne, wenn du nur 30 Euro zahlen willst, kriegst du halt auch nur Klötzchen schieben von Stefan Feld.
Aber da bin ich mal gespannt, ob sich das für die dann wirklich so lohnt, ob da jetzt dann so viele, weil meistens ist das ja dann eher so ein Kickstarter-Hype, der dann damit dann im Internet angefacht wird und wodurch du dann halt das Spiel genau an die Zielgruppe im Grunde genommen verkaufst schon mal und dann halt hinterher noch, nachher dann nochmal Leute mit in den Spieleläden abgreifst.
Aber ich glaube tatsächlich, dass Descent ein Spiel ist, was eine sehr große Fanbase hat. Was man vielleicht gar nicht so wahrnimmt in der Brettspieler-Bubble, weil ich glaube, da gibt es sehr viele Leute, die sagen, wir spielen Descent, aber jetzt nicht unbedingt irgendwelche anderen Brettspiele.
Ja.
Und die haben schon Descent 1 gespielt und
das war ja auch so, das war ja noch in den Sargzeiten.
Ja, war noch Kindersarg, das ist richtig. Und wie gesagt, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das schon sich ganz manierlich verkauft. Aber
das war ja so gesagt, eine Vorstellung, was man ja sonst eigentlich auf der Spielemesse jetzt weniger also gesehen hat. Oder vielleicht, ich weiß nicht, ob sie dann mal bei Asmodee Fantasy Flight dann ein Spiel zur Ausstellung gehabt hätten, wenn, weil das kommt ja erst nächstes Jahr wirklich raus. Also, und normalerweise bringt Asmodee ja doch eher, zeigt ja auf der Messe eigentlich doch eher die Sachen, die, wenn sie nicht auf der Messe direkt rauskommen, zumindest noch irgendwie November, Dezember, wo sie dann halt nur die ersten Exemplare vielleicht mal. So, heute sind 10 Exemplare da.
Kauf. Ja, aber was im Wesentlichen ja meistens daran liegt, dass Fantasy Flight, was Vorankündigungen angeht, sehr zurückhaltend ist. Also da weiß ja meistens eine Woche vor der Gen Con, also normalerweise Fantasy Flight, für Fantasy Flight ist halt eben die Messe ist die Gen Con und nicht die Spiel. Ja. Und da weiß aber eine Woche vor der Gen Con nicht, was Fantasy Flight an Neuheiten rausbringt. Weil die einfach nichts zu sagen, sondern bitte, ja, wenn wir wissen, können ja mal auf eine Messe gucken. Ja? Oder wissen wir, was auf der Gen Con gucken.
Dafür ist aber es jetzt früh angekündigt
worden. Ist, ja, ist sehr früh angekündigt. Was ich auch von der Strategie her eigentlich so ein bisschen, also zumindest hast du jetzt Schwierigkeiten. Ich meine, die hast du sowieso. Du hast ja auch Schwierigkeiten, jetzt zum Beispiel die Second Edition Sachen zu kaufen, weil es die einfach kaum noch gibt. Und nur noch zu irgendwelchen Fantasiepreisen. Und ja, ich glaube mittlerweile, wenn du noch welche hättest, kriegst du sie jetzt aber auch sehr, sehr schwer verkauft. Ja, und von daher, aber wahrscheinlich bei Fantasy Flight werden wahrscheinlich die Lager leer sein und die sagen sich, ja, pff, nach uns die Sintflut, kündigen wir euch jetzt wieder an, versuchen ein bisschen Hype. Und ich sag mal, ich glaube, für den Hype Train ist das schon ganz gut, weil die Ankündigung war schon mind-blowing. Das muss man sagen. Genau, das sah schon richtig geil aus.
Sieht schon, also die Minis sehen gut aus. Und das mit diesem 3D-Terrain, den man dass man sie so zusammenstecken darf.
Ja, das finde ich auch ziemlich cool. Also muss man sagen. Und ich meine, ich halte es, glaube ich, tatsächlich auch, wenn sie sagen, oh, das ist was ganz anderes als das alte Descent. Ja, es ist halt eben wahrscheinlich Willen des Wahnsinns in Fantasy.
Ja, es ist halt auf jeden Fall komplett kooperativ, ne? Diesmal mit der App gesteuert. Genau, aber und richtig App gedriven. Also es soll wirklich viel mit der App gemacht werden, dass auch die auf sehr viele Sachen reagieren soll. Also bin mal gespannt, was dann dabei rumkommt.
Wobei ich mir nicht vorstellen kann, was da mit den tatsächlichen Reaktionen passieren. Also es kann zumindest ja nicht so sein wie mit diesem neuen Spieltisch, den Simon ja, glaube ich, irgendwie immer noch irgendwo im Petto hat, wo die Miniaturen irgendwie noch so einen kleinen Sender irgendwie an die Füße kriegen und je nachdem, wo du dich hinbewegst, reagiert dann tatsächlich das Spiel da drauf. Also, und du hast eben auch kein Spielbrett mehr, sondern du hast dann quasi nur noch so einen großen Bildschirm in diesem Tisch. Was ich sagen würde, jo, das kann durchaus sein, dass das die Zukunft des Brettspiels ist. Was ich durchaus glaube, aber ich glaube, es ist nicht die nahe Zukunft des Brettspiels.
Ja, und
also da können wir in 20 Jahren drüber reden. Also ich vielleicht nicht mehr, aber.
Ja, aber ich bin jetzt, also ich bin da immer so ein bisschen, ich finde Spiele mit App gut, aber ich finde auch Spiele, also ich bin auch weiterhin Befürworter davon, dass es, und ich glaube, das wird sie auch einfach auch weiterhin so sein, dass es weiterhin auch Spiele ohne App geben wird, weil vor allem so gerade kleinere Verlege, die können sich ja einfach nicht noch zusätzlich diesen Aufwand leisten, den man halt für so eine App noch zusätzlich bräuchte.
Nö, wobei ich sagen muss, es braucht auch nicht jede Spielvariante eine App. Also ich komme auch sehr gut mit vielen Spielen aus, die ohne App laufen. Ja. Und es gibt wenige, da ist das gut gelungen. Also Villevar finde ich zum Beispiel sehr schön. Das ist ganz gut umgesetzt, weil einfach die Funktion des Spielmachers abgegeben werden kann und für einen ausgeglicheneren Spielspaß sorgt.
Ja, das ist schon richtig. Aber für Pummel-Einhorn braucht es keine App.
Nee, Pummel-Einhorn geht auch ohne. Ne?
Das ist halt für so
schon länger experimentiert.
Für so Story-Sachen ist es manchmal ganz praktisch, ne? Wenn man dann nicht so ein Buch braucht.
Genau. und möglicherweise sogar eine App hast, die es dir vorliest, ja, oder so. Ne? Also das, oder vielleicht sogar so vorspielt, also so hörspieltechnisch mäßig.
Ja.
Wäre natürlich auch mal cool, aber da kommen wir natürlich dann noch langsam in Produktionskosten rein, ja, die dann möglicherweise auch nur noch schwer abzubilden, ja, sind.
Und dann wird, also sowas wird dann eventuell, zumindest wenn es nicht ein riesiger Erfolg ist, dann nur auf Englisch geben, weil es sich für den deutschen Markt dann wieder nicht lohnen würde. Weil wenn jetzt auf Englisch, ja, dann hast du ja neben dem amerikanischen und englischen Markt sind es halt dann auch ja in Länder, die, wo das Spiel ja nur auf Englisch rauskommt und gar nicht lokalisiert wird. Gibt ja auch noch genug, ja, davon.
Kann sein. Und deswegen, liebe Kinder, passt im Englischunterricht gut auf,
ja,
weil sonst müsst ihr irgendwann nur noch die piefigen deutschen Spiele spielen.
Und so sei es.
Oder quasi die Spiele spielen und dann lesen. Anstatt quasi, ja, vorgelesen zu bekommen.
Ja. Aber was ich noch eigentlich an der Spiel Digital irgendwie gerade noch irgendwie aufkommt, bei den einzelnen Sachen, wenn du da zum Beispiel Miniaturenspiele angeklickt hast und dann als erstes irgendwie einen riesen Button von Ratskeller Spieltische, wo du dich sagst, und seit wann bringt ihr jetzt Miniaturenspiele raus?
Ja, seit sie auf den Goldknopf gedrückt haben und da jede Menge Geld in die Werbung investiert wurde.
Ja, nur leider keins in irgendein Miniaturenspiel. Das war,
nee, das ist, ich hatte da auch den Eindruck, das ist eher so ein Pay-to-Win-System. Also ich fand es nicht gut. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich kann mir auch auf YouTube Sachen angucken, wie das gespielt wird.
Also und das, was jetzt an Eigenproduktion gab es dann ja eben auch, auf YouTube eben, die hatten dann ja eben irgendwie diese Videoblogger, wo sie hier irgendwie den Ben von Brettspielblog und dann hier diese Marie von Nordsprech und dann noch einen von Better Board Games und ich weiß aber gar nicht, wie die alle heißen, weil das sind dann alles so diese Wiederspiel-Podcasts. Wir wissen
die nicht so gut sind wie wir, ne?
Ja, das sowieso, aber vor allem die hatten ja kaum was, um darüber zu berichten. Und da sehe ich das größte Problem, es gab kaum Neuheiten. Ja, also stimmt, zumindest, ja, nichts Besonderes. Also erstens, die ganzen Sachen, die wir ja auch besprochen hatten, ein Großteil davon war überhaupt gar nicht da. Also zum Beispiel von Pegasus in Detective City of Angels. Das kommt irgendwann mal im Dezember jetzt. Oder was weiß ich, irgendwie diese ganzen Sachen von Asmodee, Marvel United oder dieses X-Men-Brettspiel. Marvel United ist, glaube ich, mittlerweile angekündigt für März nächsten Jahres. Also während ja sonst irgendwie alle Verlage, wenn du eine richtige Spiel in Essen hast, echt bemüht sind, auch alles genau zu dem Datum zumindest mit ein paar Ausgaben da zu haben. Und wenn sie wirklich von irgendeinem Mitarbeiter im Handgepäck aus China holen lassen.
Mhm.
Ne? Aber jetzt haben ja alle gesagt, ja, Spiel Digital, ne? Dafür werden wir unsere Release-Schedule nicht anpassen.
Ja, das werden jetzt nicht zumindest Sachen nochmal extra für eingeflogen, weil du müsstest es ja sowieso größtenteils so verteilen auf deine ganzen Händler, dass es sich dann nicht lohnt, weil dann jeder Händler nur ein einziges Exemplar oder sowas bekommen. Ich glaube, das hat ja auch, also hatten wir
Pandemic
ja bei
Season, genau,
Pandemic 0 war so ein Problem, was ich beim Tellurien mitbekommen habe, dass sie da 4 Exemplare von bekommen haben und die 4 Exemplare waren dann
eigentlich schon vorbestellt.
Genau, waren dann schon Leute, die dann vorher schon angerufen haben, kann ich das für mich reservieren?
Ja.
Also ja, ich habe gesagt, ich kaufe es später, weil vor Weihnachten werde ich sowieso nicht dazu kommen. Und jetzt gerade im November hat sich das ja sowieso erstmal erledigt, mich mit 4 Freunden zu treffen und dann aus 4 verschiedenen, ja, Haushalten.
Ja. Also ich habe ja sowohl die Spiel Digital so einigermaßen mitgekriegt, als auch die Gen Con. Und ich denke mal, eigentlich mit der Gen Con muss man es vergleichen. Und ich fand die Gen Con besser. Viel besser. Also erstmal, die ganze Plattform war besser gestrickt von der Gen Con. Der Nachteil von der Gen Con, ganz klar, weshalb sich diese Plattform in Deutschland überhaupt wahrscheinlich gar nicht durchgesetzt hätte und nicht funktioniert hätte. Du hattest vor den meisten Sachen hattest du eine Paywall. Das war dann oftmals nicht viel, also irgendwie teilweise irgendwie von 50 Cent bis irgendwie $8. Aber dafür wurde dir dann auch richtig was angeboten. Was weiß ich, Online-Spielen mit dem Designer. Oder irgendwie, was weiß ich, Online-Rollenspiel mit, auch mit dem Designer oder was weiß ich, mit irgendwelchen Größen des Rollenspiels, Sandy Peterson oder was weiß ich denn nicht. Und da muss man sagen, jo, das ist richtig cool. Ne? Während irgendwelchen Bloggern beim Spielen zuzusehen. Ja, und wenn die dann eben irgendwelche Neuheiten vorgestellt haben, ich meine, ich gebe durchaus zu, ich bin da vielleicht auch einfach nicht
Zielgruppe
gewesen von dieser Spiel Digital, weil das, was rauskam, war halt irgendwie, war zu 90% irgendwelche deutschen Verlage, die irgendwelche Eurogames da auf dem Markt
Rosenberg
haben. Hat
da allein schon 3 Spiele, glaube ich,
ja,
rausgebracht.
Ne, und ja. Von daher, ne, don't count me in. Aber auch wirklich, ich habe auch mal hin und wieder reingeguckt hier bei diesen Spiel Digital Eigenproduktionen hier mit Ben vom Brettspielblog. Den finde ich ja immer noch ganz gut, den gucke ich auch so mal hin und wieder. Aber das war halt eben auch nichts Besonderes. Ja, die hatten halt auch wenig, was sie vorstellen konnten. Ne, und da hatten sie, ach, guck mal hier, ich habe ein kleines Kartenspiel. Ne, was weiß ich. Also irgendwas, wo du sagst, ja, braucht kein Mensch. Ne, da spricht heute schon keiner mehr drüber. Und warum? Zu Recht. Ja, also von daher, na, nee. Und da ist eben wirklich, ne, muss ich eine Runde Brett spielen mit Eric Lang oder so. Das ist schon jetzt, wäre jetzt alleine für mich.
Aber da hättest du auch wahrscheinlich auch, also entweder hättest du, ich weiß nicht, wie das jetzt dann da gelaufen ist, aber da hättest du ja entweder viel für bezahlen müssen oder es wäre halt super schnell weg gewesen, weil.
Ja, klar. Also, das war dann auch immer relativ
weil so,
schnell.
Der
weg,
hat ja auch nur also begrenzt Zeit.
Ja, klar. Das Doofe war natürlich auch vor allem immer für mich, dass die Sachen dann immer im Wesentlichen nachts stattfanden, wegen Zeitverschiebung und so.
Ja, klar.
Aber ja, wie gesagt, ich würde erstmal, sag ich, dass du es zumindest bekommen kannst, ist ja mal eine Sache. Ob du sie tatsächlich bekommst, ist eine andere Sache, ne? Wenn du einfach nur eingeschränkte Sachen hast. Aber ja, oder auch wenn du hatten, die hatten da eben dann auch zum Beispiel, die waren dann teilweise sogar umsonst, dann irgendwelche Brettspielrunden, wo dann aber der Designer dabei saß. Und nicht wie hier 2 Verlagsmitarbeiter. Ne? Also die Designer waren ja irgendwie, kamen, fand ich irgendwie überhaupt nicht vor. Auch nicht im, also selbst nicht mal irgendwie, was weiß ich, eine Runde New York Zoo mit Uwe Rosenberg. Auch wenn ich es nicht hätte sehen wollen, aber ich glaube, da gibt es vielleicht doch welche, die das hätten sehen wollen. Ne? Also ich finde ihn jetzt auch in der Medienpräsenz nicht so richtig überzeugend, aber Leute, die Rosenberg-Spiele spielen, finden das vielleicht schon. Will ich nicht ausschließen. Ne? Also von daher. Und dann ist eben die Sache, die Messe in Essen ist halt eben eine Verkaufsmesse.
Ja, das stimmt.
Ne? Ja. Du gehst da nicht hin, um Leute zu treffen, die du vielleicht sonst das Jahr über nicht gesehen hast. Das ist vielleicht für uns interessant, die wir Blogger sind, um eben Designer zu treffen, Interviews mit denen zu machen oder um andere Blogger oder so irgendwie zu sehen und zu treffen und Tag zu sagen oder was weiß ich nicht. Dafür geht aber der normale Spielbesucher nicht dahin. Der geht dahin, um zu shoppen. Und shoppen war hier halt eben auch nur so, ja, genauso gut konntest du halt eben auch bei Amazon shoppen. Ne? War halt eben das Gleiche. Also, da ist einfach dieses, ich nehme es aus dem Regal und hab's abends zu Hause, kann es auspacken, ne? Und muss nicht 2 Tage warten.
Ja, ne? Ja, wie gesagt.
Gut, du konntest natürlich, einige Sachen konntest du beim Händler kaufen.
Also das war dann okay, weil die hatten ja dann, also wie gesagt, Tellurin hat ja auch dann mit Asmodee so ein bisschen was gemacht, wo sie dann Spiele vorgestellt haben. Ja. Weiß nicht noch, ich glaube auch Pegasus-Spiele haben sie auch mit, ich weiß nicht von wem sie alle jetzt Spiele hatten, die sie dann mit vorgestellt haben, die man dann dort schon anspielen konnte, teilweise ja auch mit Erklärung, was dann ganz gut lief und du konntest es dann halt kaufen und mitnehmen auch. Also zumindest die meisten oder wusstest manche Sachen halt eben nicht, weil die dann schon vorbestellt und ausverkauft dann waren.
Ja. Also da würde ich dann jetzt auch tatsächlich unterscheiden zwischen der Spiel digital und der Spiel lokal.
Ja.
Ich glaube, die Spiel lokal, ich hatte also jetzt sowohl gestern mit Dirk gesprochen, und auch irgendwie die Woche schon hier mit dem Torben von Anspieler hier in Ennepetal. Und die sagen, das hat eigentlich ganz gut gelaufen. Also den Umständen entsprechend, ja. Corona und so, ne, nicht wirklich viele. Das war ja alles mal größer geplant, als es dann letzten Endes stattfinden konnte.
Ja, und du bekommst halt trotzdem ja eben dann nicht den Umsatz, den du normalerweise eben auf der Messe machen würdest. Da
ja, kaufst
du
halt, ganz klar.
Wenn du auf der Messe stehst und dann tausende von Leuten bei dir vorbeikommen und jetzt, also da kommen dann halt ein paar Leute, vielleicht mehr als normalerweise in deinen Laden kommen, die dann nochmal so vielleicht das mit auf dem Schirm haben und dann gucken, wo kann ich die Spiele von der Spielemesse eventuell kaufen, aber halt, das sind jetzt nicht hunderte Spiele oder tausende Spiele wahrscheinlich, die ihr jetzt dann verkauft
habt. Ja, und es ist, glaube ich, dann tatsächlich, es sind Leute, die sowieso bei dir in den Laden kommen, ja, die jetzt möglicherweise zwar, weil es Spiel ist und weil dieses Spielgefühl da ist, erstmal von den Neuheiten eine Menge kaufen. Aber das ist ja letzten Endes ein Konsum, der ja nur vorgezogen ist. Die hätten es ja möglicherweise auch sonst bei dir gekauft, weil das sind halt die Leute, die zu dir in den Laden kommen, also deine Kundschaft. Ja. Während du auf das Spiel tatsächlich eben auch alle möglichen Leute hast, die vielleicht normalerweise im Internet kaufen oder wo auch immer. Ja, also von daher, nee, ja. Ja.
Also ich weiß, waren aber auf jeden Fall, also ich hatte jetzt auch, hatte halt mitbekommen, als ich jetzt am Freitag da nochmal da war, dass dann auch da nochmal jemand war, der halt vorher bei All Games for You war in Essen und dann da ein paar Spiele nicht bekommen hat, aber die dann noch beim Dirk dann da waren.
Ja.
Also es waren schon ein paar Sachen, die er dann doch noch Umsatz machen konnte, die man vielleicht sonst normalerweise. Aber ja, es ist jetzt, wie gesagt, es wird nicht ansatzweise die Menge gewesen sein.
Ja. Ja, dann war eben, dass viele auch große ausländische Verlage nicht da waren, wie zum Beispiel irgendwie Osprey, Gale Force 9, Ares, Awakened Realms, waren alle nicht da. Und ja, war halt eben, waren sicherlich keine internationalen Spieletage.
Ja, also die Japan-Brand oder sowas war mit halt.
Ja,
drauf.
Okay, die waren da.
Und, ja. Also was weiß ich, so Czech Games Edition, halt die Amerikaner sowieso. Also, aber halt nur halt als Online-Präsenz ja größtenteils dann auch.
Ja. Und was ich so ein bisschen unangebracht finde, es wurde jetzt wirklich überall in allen möglichen Blogs, oh, und was haben sich die Metzlers da das Hemd aus der Hose gearbeitet. Also sie haben halt eine okay durchschnittliche Plattform in Auftrag gegeben und halt bezahlt. Und vorher ist zumindest Dominik Metzler durch die Gegend im Internet gegangen und hat gesagt, hier, wollt ihr nicht spenden? Und das war's dann halt auch. Ne? Also, und das ist halt deren Job.
Ja.
Ne? Es kommt ja auch keiner auf die Idee, den netten Herrn und Frau VW dafür zu danken, dass sie auch in diesem Jahr wieder für uns, die Autofahrer-Community, ganz doll viele tolle Autos gebaut haben.
Ja, ja.
Ne? Also,
das klingt schon ein bisschen surreal.
Ja, na gut. Aber, apropos Kaufmesse, was hat es denn gegeben bei euch an Neuheiten?
Ich habe nichts gekauft.
Also ich habe ja Sachen super gekauft, die, glaube ich, schon vor der Messe zumindest da waren. Also Detective, die ersten Fälle habe ich ja auch vor der Messe auf jeden Fall schon gekauft gehabt.
Ja, das hatte ich auch vor der Messe schon gekauft.
Und dann hatte ich noch von Plathead Games das neue Crossroads-Game Forgotten Waters mir eingekauft, wo ich wirklich Bock drauf habe. So eine Piraten-Story, auch wieder eine App. Und da bin ich mal interessiert, wie das funktioniert. Aber bin jetzt auch gespannt, wann ich dazu kommen werde, jetzt in den Corona-Zeiten, weil das ist ja eigentlich auch ein Spiel, was man auch eher dann mit 4-5 Leuten spielen sollte, damit dann da so ein richtiges Story-Piraten-Feeling, Crew-Feeling aufkommt. Und die werde ich jetzt bestimmt nicht im November bei mir zu Hause haben oder ich werde auch nicht mich mit Leuten dann treffen irgendwo. Ja.
Aber ist auch alles gar kein Problem.
Ja.
Ne? Dann setzt du dich morgen mal hin, scannst die ganzen Components ein.
Pack sie in den.
Und dann Ne? Und dann bastelst du uns da schön eine Tabletop-Simulator-Applikation und dann spielen wir das am Mittwoch.
Oder du schickst uns die als PDF und dann drucken wir das immer aus und decken entsprechend die Kärtchen auf.
Ja, aber wir müssen ja dann gucken, ich weiß gar nicht, wir müssen dann nochmal genau gucken, wie das mit der, also es ist eine App in Anführungszeichen, ist nämlich eigentlich eine Webseite, aber ich glaube, man kann die Sachen runterladen von der Webseite.
Okay.
Auch kein Problem, dann liest du die uns alle vor. Genau.
Und was ich halt nicht gekauft, selber gekauft hatte, war von Days of Wonder, kam jetzt noch, aber schon gespielt hatte, war Small World of Warcraft oder ja, Small World of Warcraft heißt das jetzt, glaube ich, dieses neue Small World, ja, was jetzt im World of Warcraft-Universum spielt.
Was aus zweierlei Gründen an mir vorbeigegangen
ist. Einerseits ist es Small World und andererseits ist es World of Warcraft.
Einerseits World of Warcraft, da geht beides an mir vorbei. Ja. Obwohl, wie gesagt, früher habe ich ja hier Warcraft selbst, habe ich ja gespielt, Warcraft 1 und 2, aber World of Warcraft, da war ich...
Ja, also Small World ist, ja, finde ich, finde Small World ist ein ganz nettes Area-Control-Spiel, ist jetzt nicht mein Lieblings, ich bin jetzt sowieso nicht der riesige Area-Control-Fan und halt dieses World of Warcraft-Theming, also diese Neuheiten, die sie da mit reingebracht haben, sind eigentlich ganz nett, also dass man dann halt auch so einen Team-Modus theoretisch drin hat, wir haben es jetzt halt, weil wir zu dritt waren, haben wir es nicht im Team-Modus gespielt, Horde gegen Allianz, aber ja, ich habe ziemlich stark gewonnen, weil ich irgendwie eine ziemlich overpowerte Fähigkeit für den Anfang hatte. Also die hätten wahrscheinlich sofort auf mich, am Anfang verteilt man sich ja erstmal auf der Karte oder auf den Karten und man hätte vielleicht sofort auf mich draufgehen müssen. Also ich hatte am Anfang mit der ersten Rasse, habe ich so viele Punkte gemacht, dass die das einfach nicht mehr einholen konnten. Ich habe hinterher, habe ich ein paar Fehlentscheidungen getroffen, die mir einige Punkte gekostet haben, aber da konnten sie das halt nicht mehr aufholen, weil ich am Anfang so viele Punkte gemacht habe.
Okay, ja gut. Was hat sie sonst noch so?
Ja, ich glaube, das war es schon bei mir, weil sonst habe ich halt mir diese, also es gab halt beim Dirk, beim Tellurien, dann noch so ein Goodie-Bag vom Tellurien zusammengestellt, einfach mit so einer Jute-Tasche und so ein paar Promo-Sachen drin. Kleines Spiel. Und ja, das Wichtigste aber, so eine kleine Pandemic-Survivor-Tasche war noch zusätzlich drin.
Was ich aus aktuellem Anlass ganz cool fand, das habe ich auch.
Ja, ist wohl wahr, ja.
Und es war eigentlich ein super Geschäft irgendwie. Für 5 Euro habe ich diesen Goodie Bag und es war tatsächlich ein altes Stormbringer Rollenspielmodul drin. Und dann habe ich mal geguckt auf eBay. Ja, ging für 29 Euro, geht das wohl weg. Ich meine, ich habe nie Stormbringer gespielt, von daher brauche ich es auch nicht wirklich. Aber es hat eben noch ein altes Laurin aus den 80ern und von daher. Aber hattest du nicht auch noch irgendwie New York Zoo oder irgendwie so? Achso,
das habe ich ja vor Ort dann beim Dirk dann gespielt gehabt. Das ist ganz nett.
Achso, hat sie gar nicht gekauft?
Nee, nee. Jetzt... Also ich würde es halt mitspielen, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich es jetzt bei mir zu Hause bräuchte. Das ist halt wieder so ein Polonomino, also so Tetris-Teile, die man auf so ein Feld verteilen muss. Gleichzeitig muss man dann gucken, dass man auch mal ab und zu ein paar Tiere da drauf bringt, weil sobald man halt wie bei Uwe Rosenbergs Farmspielen generell immer, sobald mindestens zwei gleiche Tiere an einer Art in einem Gehege sind, vermehren die sich halt zu bestimmten Zeiten und das dadurch bekommt man dann an Bonusteils, die man dann manchmal ganz gut brauchen kann, um sein Puzzle ein bisschen dann noch zu füllen zu können, weil man dann immer irgendwie so ein Einzelfeld oder sowas mal frei hat. Oder das, wer es als erstes schafft, der bekommt auch noch ein recht großes Teil, was irgendwie dann, ich weiß nicht, 8 oder 10 Felder bedeckt. Und ja. Also es ist ein ganz nettes Spiel, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich das jetzt unbedingt in meiner Spielsammlung dringend bräuchte.
Na gut. Also ich habe auch nicht wirklich viel von der Messe. Also ich habe Mysterium Park, wo ich eigentlich viel erhofft habe, wo ich ein bisschen enttäuscht von bin. Das ist halt eben, ja, es ist Mysterium. Und ja, es ist im Zirkus, was ich richtig cool fand als Setting. Aber es ist eben ein verkürztes Mysterium. Also du hast tatsächlich nur Person und Ort und nicht mehr entweder Tatwaffe oder irgendwie, was weiß ich, Crime Scene oder wie sich das nennt. Also diese Alternative zu den Tatwaffen. Und Ja, das Ganze ist halt so ein bisschen wirklich in sehr light. Also gleiche Spielmechanik, aber du machst das mit irgendwelchen so Karten wie bei Codenames. Also welche für die jeweiligen Mitspieler dann eben die richtigen sind. Was ich jetzt nicht so richtig supi finde. Du hast halt ein Brett mittlerweile dabei, was ich gar nicht schlecht finde. Aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass die nochmal so kleine Karten, weißt du, die du in diesen Spielleiter bzw. Geistschirm steckst, um anzuzeigen, wer jetzt nun welche Kartenkombination hat. Wenn die nochmal rausbringen würde, dass man also die Karten einfach bei Mysterio mit reinschmeißen kann, würde ich sofort machen. Dann würde ich halt die Verpackung von
Mysterium oder von.
Mysterium Park irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob ich sie wegschmeißen würde, aber bräuchte ich dann eigentlich erstmal nicht mehr. Dann habe ich noch gekauft Barkham Horror. Das ist cool. Also ist halt ein Standalone-Szenario für Arkham Horror.
Das
Was
Kartenspiel oder das?
für das Kartenspiel, genau. Was eben mit Hunden ist, und es ist natürlich die Verstrickung des Miaulototep,
Weil Katzen
wo
sind
es halt
böse.
ging.
Ja.
Genau, und es ist wirklich witzig gemacht. Also gibt da zum Beispiel drin, einer der Hundecharaktere hat dann eine, die sogenannte Catling Gun. Und ein Ort, wo du irgendwas untersuchen kannst, ist dann die Mopskatonic University. Und es ist wirklich ganz witzig. Also es ist natürlich ein wirkliches Fun-Szenario. Es war ja auch eigentlich als April-Scherz gedacht. Und man hat es dann doch tatsächlich, weil es die Leute so begeistert fanden, da hat man es dann doch wirklich rausgebracht. Und es ist, glaube ich, also es ist gut. Also ich habe es jetzt noch nicht durchgespielt, aber also alleine das, was man jetzt schon sehen konnte, das war wirklich ganz cool. Dann habe ich, ja, es ist eine Neuheit. Eigentlich war es letztes Jahr eine Neuheit, allerdings noch nicht auf Deutsch. Paranormal Detectives, auch ganz cool. Aber man wusste halt, was man kriegt.
Ja,
Ne?
ich
Ich
habe
habe
es
sie
leider
sogar
mal noch
schon einmal.
nicht gespielt. Von daher, ich hab, stand auch davor, ob ich es mir kaufen sollte, aber ich habe mich dann erstmal dagegen entschieden, weil ich es noch nicht gespielt habe.
Ja, also ist wirklich, ist okay. Also macht Spaß. Also wir hatten es ja die englische Version gespielt und ja, es ist wirklich, macht richtig Spaß. Es ist gut. Dann habe ich tatsächlich auch ein Messeschnäppchen, weil es auf irgendeinem Grabbeltisch lag. Und zwar habe ich mir dann für einen Zehner Nyctophobia mitgenommen. Das ist dieses Spiel, was du blind spielst, weil du bist im Wald und wirst von einem wahnsinnigen Axtmörder gejagt. Und du hast. Also, die Mitspieler, einer ist der Axtmörder und die anderen sind halt eben die Teenager, die eigentlich nur einen lustigen Campurlaub im Wald machen wollten und jetzt vom Axtmörder oder der Zauberin gejagt werden. Und ja, weil eben dunkel im Wald und so, und dann kriegen die alle schwarze Sonnenbrillen auf, die eben blickdicht sind und müssen sich dann auf dem Feld, dieses Feld ist so 3D. Und ihre Spielfiguren haben oben eben zu erfüllen, in Kreuz, Schlitz, Stern oder sowas, also recht leicht. Und die müssen sich dann orientieren. Du kannst immer nur in das nächste Feld rein tapsen. Und was weiß ich, wenn du irgendwelche Baumreihen hast, wo du nicht durchkommst, dann sind da eben, werden so Baumreihen gesteckt, die musst du dann auch erfüllen und so. Es ist zumindest mal ganz was anderes. Also. Ich bin nicht wirklich sicher, ob man das wirklich häufig spielt, aber es ist zumindest ja mal wirklich was Besonderes. Und dann habe ich mir noch geholt, auch eine Neuheit, die aber ist Rollenspiel und zwar English Eerie, wo es ja so englische Grusel-Folktales als Solo-Rollenspiel. Ich habe es aber auch noch nicht so wirklich ganz durch, aber ich fand das erstmal ganz interessant. Und das war von System Matters, diese kleine Serie für, weiß ich nicht, 15 € oder so. So ein kleines Büchlein. Und von daher waren das mein Messe-Loot. Das war auch, glaube ich, insgesamt nicht so der ganz große Loot, weil wenn du sonst irgendwie in den Facebook-Gruppen oder in sonstigen Foren bist, Sind ja alle bei der Spiele immer. Och, mein Loot.
Also ich habe normalerweise auch war, mehr gekauft auf der Messe.
Das war ja,
das ja, dann lässt man sich auch dann von dem von diesem Feeling dann auch einfach mal wirklich mitreißen, wenn man dann da ja. ist und diese Massen an Neuheiten wirklich dann vor Ort sieht und alle sieht, wie die alle das wegkaufen und dann, oh, ist gleich weg, dann muss ich doch auch nochmal kaufen. Und
das ja, hat man jetzt. Das ist eine Riesenschlange. Wenn es da irgendwie das neueste Tenatichi Tachilan. Da gibt es ja diesmal auch irgendwie was, ne? So ein diesmal Tenatichi Tachilan in Ägypten oder sowas. Also wieder das gleiche oder so, aber in Ägypten. Wie gesagt, ich nicht Zielgruppe. Ja, von daher ja. hoffen wir mal, würde ich sagen, können wir sagen, dass es nächstes Jahr wieder eine vernünftige Messe gibt. Nochmal das gleiche brauche ich, glaube ich, nicht.
Ja, also ich finde, dass diese Seite kann man so als Start für weitere Online, weil vorher hatte die Spiel ja gar keine wirkliche Online-Präsenz, von der man reden konnte. Man könnte jetzt dann mal gucken, was dann eben geklappt hat, was man besser machen könnte und darauf aufbauen, sodass man halt so eine Online-Präsenz zusätzlich zu dem normalen Messeding hat. Für Leute, die jetzt es nicht zur Messe schaffen. Damit es zumindest so eine kleine, also wie gesagt, das ist für mich nicht ansatzweise eine Alternative. Ich werde auf jeden Fall zur Messe gehen. Aber damit man halt auch so sich mal, vielleicht wenn man jetzt sich interessiert ist, aber irgendwie verhindert ist, dass man da mal ein bisschen mit reinstöbern kann. Und so ein bisschen, kleines ja. bisschen Messe-Feeling aufkommt.
Ja. Also, was ich ganz interessant fand, was Dirk mal so gesagt hatte, er hatte gesagt, naja, er könnte sich sogar vorstellen, dass aufgrund der Infrastruktur, die jetzt auch Verlage online geschaffen haben, im Rahmen der Spiel Digital oder überhaupt der Corona-Geschichte, dass möglicherweise die Messeauftritte im nächsten Jahr was kleiner ausfallen. Also zumindest bei den Großen, wo ja wirklich Asmodee hat ja im Prinzip fast die ganze Halle 1 geblockt.
Ja.
Na? Und dass die dann sagen, okay, haben wir nicht mehr die ganze Halle 1, sondern nur noch die halbe oder nur noch ein Viertel davon. Und hinsichtlich vieler sonstiger Sachen verweisen wir quasi aufs Internet. Zumal es eben ja auch viele Leute gibt, die eben nicht zur Messe kommen können, ja. aus Gründen. Ne, was weiß ich, kein Urlaub, keine Zeit, zu weit weg, was weiß ich denn nicht. Oder, ne, oder Pegasus, die ja irgendwie in der Halle 2 oder 3, eins von beiden, aber auch mit einer Riesenpräsenz sind.
Halle 3 meine ich.
Und
in der größten Halle.
Dass die dann auch sagen, ah, wir machen halt eben so ein bisschen was kleiner. Ne? Und ob sich damit dann nicht der Märzverlag ein bisschen ins eigene Aha. Bein geschossen hat.
Aber davon bin ich jetzt noch nicht überzeugt, weil wie gesagt. Ich gehe erstmal davon aus, dass ich könnte mir höchstens vorstellen, wenn jetzt die einfach feststellen, dass sie dieses Jahr weniger Umsatz gemacht haben und deswegen einfach nächstes Jahr weniger Geld haben, um die riesigen Stände zu bezahlen zu können. Aber
ja.
prinzipiell also glaube ich schon, mal, dass dieses Event, wo dann gleichzeitig Spiele rauskommen und dann Leute dann auch sofort wieder drüber reden, über die Spiele, die sie dann gekauft haben, die sie dann dort gesehen haben, dass das einfach auch marketingtechnisch sich schon noch lohnen wird für die, auch für die großen Verlage.
Ja. Naja. Wir werden sehen. Ja gut, sind wir soweit durch.
Ja.
Dann würde ich sagen, bedanken wir uns an dieser Stelle wieder bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch in 2 Wochen wieder dabei seid. Als Thema, das habe ich euch beiden noch gar nicht gesagt, werden wir Rollenspiele haben.
Rollenspiele? So Sachen, wo ich gar da keine... Hatten wir das nicht schon mal irgendwann? Wo ich schon mal einfach
nur... Nein, haben wir noch nicht. Wir hatten Rollenspiele als Brettspiele. Okay. Jetzt gehen wir richtige Rollenspiele.
Das heißt, da kann ich noch weniger zu sagen. Sehr gut.
Jetzt wird's
ja, da kannst du spannend. Mal... Ja, da ist dann aber Sebi einfach mal weiter vorne.
Ja.
Na, und
ich mache häufiger Rollenspiele.
Ja, ich auch. Also
ich rede dann über irgendwelche Videorollenspiele. Videospiele.
Nein, es geht darum, dass wir dich dann auch zum Rollenspiel bringen.
Okay.
Wir werden dich dann einfach versuchen,
davon zu begeistern.
Zu missionieren. Genau. Ich wollte tatsächlich auch mal jetzt vielleicht im November mal eine Runde Hexen 1739 über Tabletop-Simulator machen. Weil ich habe es tatsächlich die ganzen Sachen über den Tabletop-Simulator. Und dann wird sich das ja vielleicht mal anbieten. Schauen wir mal. Ansonsten, wer mit uns spielen will, kann das im November vergessen. Weil da wird nicht gespielt. Da wird schön gelockdownt und im Arsch zu Hause geblieben. Eventuell, ich glaube auch, dass im Dezember das noch nicht wirklich wieder angelaufen sein wird. Denn ich glaube nicht, dass wir durch diesen Lockdown Light, den wir jetzt haben, da wirklich viel vom Pandemiegeschehen abgemildert wird. Dazu ist einfach noch viel zu viel zulässig. Doof für die Spieleläden ist, dass sie offen haben dürfen, im Gegensatz zu den Restaurants, und dafür dann eben nicht in Genuss dieser 70-75% Regel kommen, wo die dann alle schon gesagt
Das wäre auf
hätten,
der, weil wäre
boah.
jetzt hier für dir, glaube ich, auf der Messe gut gewesen.
Ja, also Dirk meinte auch, ja, noch am geilsten
Immer
wäre,
quasi im
wenn wir das
Oktober.
Ganze schon im Oktober gemacht hätten und ich den Laden hätte schließen müssen. Sagt er, das wäre so super gewesen, ich hätte getanzt. Und so, naja, kannst halt immer noch verkaufen, aber die Frage ist, wie viele Leute tatsächlich kommen. Und mit eingeschränkt, ich meine, gut, sag ich mal, die Einschränkung, dass jetzt maximal irgendwie 4 oder 5 Leute, je nachdem, wie groß der Laden ist, im Laden haben kannst, ist, glaube ich, bei Spieleläden jetzt nicht so der ganz große Einschränker, denn ich glaube, dass es gar nicht so häufig vorkommt, dass du 10 Leute im Laden hast. Ich meine,
Süß.
mach wirklich mal vorkommen, wenn dann irgendwie einfach mal so ein Bus kommt oder so. Aber meistens streckt sich das doch über den Tag. Und von daher, naja. Gut. Aber wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann mal wieder mittwochs und donnerstags im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen spielen können. Oder vielleicht sogar irgendwann mal wieder jeden ersten Dienstag im Monat im Cabaret Queue in Dortmund-Hörde. Und ja, wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns liked, uns mit Sternchen bewerft und überhaupt alles tut, womit ihr uns eure Liebe zeigt. Ihr könnt kommentieren, dann versuchen wir auch zeitnah zu antworten. Wenn ihr zum Beispiel wieder meint, nein, es gibt nichts Schöneres als Uwe Rosenberg-Interviews, am besten mit Uwe Rosenberg und Stefan Feld und das Interview geführt von der Tante von Spiel doch mal. Das wäre das Glücklichmachendste auf der Welt, dann könnt ihr uns das sagen. Da werden wir dann möglicherweise auch drauf antworten.
Wer dann beleidigt werden möchte von Dirk, der.
Nein, auch von mir beleidigt zu werden ist schön. Ich mache das immer sehr eloquent. Glaube ich, hoffe ich, meine ich.
Ja, einfach Leute, als wenn sie sich dann als Pfister-Fans outen, als Nazis zu bezeichnen, ist sehr eloquent, ja.
Nein, als Nazis gar nicht, nur als
Ach so.
Rassisten halt.
Macht's viel besser.
Wir kennen doch schon seit Forrest Gump, ne? Dumm ist, wer Dummes tut,
Ja, das
und
ist ganz
Rassist
klar, ja.
ist, wer rassistische Spiele spielt. Ja, ganz klar. Ja, gut. Ansonsten bleibt gesund und wir hoffen, dass wir uns in 2 Wochen halt wieder hören. Und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
Ciao, ciao.
Tschüss.